Es geht um Georg Müller, der Mann, der Gott vertraute. Und ich möchte dazu zwei Bibelverse lesen. Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Ein zweiter Bibelvers aus dem Philipperbrief. Da sagt der Apostel Paulus etwas Ähnliches. Kapitel 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Warum liebe ich Biografien oder Lebensbilder? Nun einmal, weil die Bibel voller Lebensbilder ist. Im ersten Buch Mose finden wir ganz ausführliche Lebensbilder. Das Buch der Richter enthält viele Lebensbilder. Ruth, Samuel, Könige, Chroniker, auch einige Propheten, Jona. Dann im Neuen Testament die Evangelien, das große Lebensbild unseres Herrn Jesus, das uns sogar viermal vorgestellt wird. Und so meine ich, haben wir einen guten Grund, uns mit Lebensbildern der Bibel und auch der Kirchengeschichte zu befassen, zumal wir auch aufgefordert werden, unserer Führer zu gedenken. Und eben auch uns solche zum Vorbild zu nehmen, wie den Apostel Paulus, die dementsprechend wandeln. Nun, was ist der Wert von Lebensbildern, biblischen und auch Lebensbildern der Kirchengeschichte? Ich denke, einmal sind sie ein Ansporn und eine Herausforderung. Am 11. September, dieses viel zitierte Datum, saß ich mit William MacDonald im Bad Reichenhall zusammen. Nachmittags, so ab 15 Uhr, kamen dann laufend Anrufe, was sich alles in New York, dort in Manhattan, abspielte. Und ich hatte gerade ein Interview mit ihm. Und ich fragte ihn, welche Bücher haben dich nächst der Bibel am meisten geprägt? Da sagte er ganz spontan, Biografien. Die Biografie über Charles Studd, Biografie von Hudson Taylor. Welche Bücher würdest du jungen Christen am meisten empfehlen? Dann nannte er einige Bibelauslegungen und dann vor allem Biografien. Und ich denke, das ist ganz wichtig auch für uns. Ein Ansporn. Ich höre immer wieder, wenn ich Biografien lieb mache, wenn man Biografien liest, dann kriegt man Depressionen. Wir sind ja so ganz anders und dergleichen mehr. Ich kann das nicht verstehen. Für mich ist das immer eine ganz große Herausforderung. Und natürlich dann auch B, ein Korrektur und ein Maßstab. Ich zitiere gerne diesen schönen Satz von Gottfried Daniel Krummacher aus dem 19. Jahrhundert, ein Erweckungsprediger aus dem Wuppertal. Er sagte einmal, es fliegen heute keine Adler mehr durch den Kirchenhimmel und deswegen mangelt es dem kleineren Geflügel an einem Maßstab für ihre Größe. Ist doch gut, oder? Und das finden wir heute besonders auch in der charismatischen Bewegung. Leider beschäftigen sich wenig mit den Lebensbildern der Bibel und der Kirchengeschichte und glauben tatsächlich, dass wir jetzt in der größten Erweckungsbewegung der Weltgeschichte leben. Und das kann man nur glauben, wenn man die Kirchengeschichte nicht kennt und wenn man Lebensbilder nicht studiert hat. Und wenn dann heute Charismatiker und auch Bill Bright von den Evangelikalen und andere so etwas behaupten, dann weisen sie auch oft noch hin auf Whitfield oder auf Jonathan Edwards, und berufen sich auf ihn und meinen, die Phänomene, die damals oder die heute im Toronto-Segen zu sehen sind, die wären auch damals schon zu sehen gewesen. Die hätten diese Erweckung damals im 18. Jahrhundert begleitet. Dann ist das ein ganz fataler Irrtum. Und deswegen bin ich froh, bei der Gelegenheit schon das erste Buch gleich kurz vorstellen zu können. Von Benedikt Peters, ja einem auch hier bekannten, beliebten Redner, Der Geist der Erweckung, die große Erweckung und die charismatische Bewegung. Und hier untersucht er, wie Whitfield und Edwards damals das Evangelium gepredigt haben, welche Inhalte da waren, wie Gott das klar verkündigte Wort Gottes Evangelium einfach bestätigt hat und dass da viele Menschen zum Glauben kamen, ohne dass irgendwelche Stilmittel gebraucht wurden oder Motivationen oder Gesänge oder sonst irgendwie etwas. sondern durch das geprägte Wort Gottes. Man sagt von Jonathan Edwards, dass er seine evangelistischen Predigten abgelesen hat. Und das waren ganz logisch aufgebaute Predigten, die das Evangelium aufrollten, die aber solch eine Wirkung hatten, dass viele Menschen tatsächlich umfielen, aber nicht um vom Heiligen Geist erschlagen zu werden und im Geist zu ruhen, sondern weil sie von ihrer Sünde überführt wurden und einfach sich vor Gott demütigen und beugen mussten. Und das vergleicht Benedikt Peters in diesem Büchlein mit den heutigen Inhalten der Verkündigung und auch mit den ganzen Begleitumständen. Deswegen, alle, die sich für Erweckung, für Evangelisation interessieren, möchte ich dieses Büchlein sehr empfehlen. Ist nicht so ganz billig, aber immerhin 90 Seiten statt 7,80 für 5 Mark könnt ihr das hier erwerben. Ja, warum nun heute Abend Georg Müller? Das war nicht mein Wunsch, der Wunsch kam hier von der KFG. Von Georg Müller kann man lernen, Gott im Alltag in allen Lebensumständen zu vertrauen, die Bibel zu studieren und die Verheißungen Gottes sehr ernst zu nehmen, ein Gebetsleben zu führen, frei zu werden vom Schielen nach Geld und nach Ehre von Menschen. Und so ist Georg Müller ein Vorbild, besonders für Brüder und Schwestern, die dem Herrn dienen wollen, und auch ein Vorbild für jedes Werk, was sich Glaubenswerk nennt. Ihr wisst ja, das wird auch heute sehr viel, ist Etikett gebraucht, und trotzdem liegt immer ein Zahlschein bei der Information oder bei den Rundbriefen oder Informationen dabei. Da ist also vom Glauben nicht so viel die Rede, von ihren Werken vielleicht etwas mehr. Aber das kann man gerade auch bei Georg Müller sehr lernen. Nun können wir natürlich in einer Stunde, wenn ihr Geduld habt, nicht das ganze Leben Georg Müllers hier aufrollen. Ich werde auf viele euch lieb gewordene Anekdoten verzichten müssen. Und ich werde mich konzentrieren ein bisschen auf seinen Umgang mit der Bibel, sein Gebetsleben, sein Umgang mit Geld, besonders wichtig, und auch wie er mit seiner Frau umging. Und ich meine, das wären alles Punkte, die bei uns im Argen liegen, zumindest wenn ich an meine Person hier denke. Und da kann man eine Menge von ihm lernen. Daher nur ganz kurz zu seiner Kindheit und Jugend. Wenn wir also hier eine Teenager-Freizeit hätten, dann würde ich viel erzählen, was das für ein Halunke war. Der kam also nicht aus einem gläubigen Elternhaus. Er wurde am 27. September 1805 in Kroppenstedt, Halberstadt, ehemalige DDR, geboren. Sein Vater war Steuereinnehmer, ein echter Preuße. Er hatte 2 Söhne und er hatte auch eigenartige Erziehungsmethoden. Er meinte, wenn er seinen Söhnen viel Geld in die Hand geben würde, dann lernten sie gut, mit Geld umzugehen und zu sparen. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Sie prassten, sie betrogen, sie logen. Und mit 10 Jahren war der George Müller schon ein Dieb, der die Staatsgelder, die sein Vater verwaltete, geklaut hatte. Trotzdem, auch wenn der Vater das durchschaute, war es der Wunsch des Vaters, dass der George Pfarrer werden sollte. Der Vater meinte, das wäre ein guter Beruf, sein Brot zu verdienen, ein angenehmes Leben und auch eine gute Rente. Das wäre in dieser Zeit das Richtige, was man lernen sollte. Nun aber noch war es nicht so weit. Mit 14 Jahren lag seine Mutter sehr schwer krank da nieder, aber Georg war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Er war samstags unterwegs bis um sonntags morgens früh um 2 Uhr zum Kartenspielen in der Kneipe und torkelte dann am nächsten Morgen besoffen durch die Straßen seiner Stadt. Und als er dann beduselt in seinem Zimmer ankam, da wartete dann sein Vater schon auf ihn und sagte: Hör mal, Junge, die Mutter ist gestorben, mach dich zur Beerdigung fertig. Das war zunächst mal ein Schock für ihn, aber der war nach einigen Tagen oder Wochen vergessen. Mit 16 Jahren war er ein Vagabund, ein Zechpreller und musste dann schon einige Wochen ins Gefängnis gehen. Also ihr seht, Georg Müller hatte alles andere als eine fromme Tradition oder eine gute Erziehung. Trost für den einen oder anderen von uns, dass Gott gerade aus diesem Material etwas zu seiner Ehre machen kann. Mit 20 Jahren war es dann soweit, er sollte Theologie studieren in Halle. Wer sich auskennt, weiß, dass in Halle natürlich diese berühmte Universität war, die damals von August Hermann Franke gegründet war. Aber jetzt waren schon ein paar Generationen vergangen. Dort war nicht mehr allzu viel Geistliches los. Und der Georg Müller, der jetzt Theologie studierte, hatte etwa bis dahin 300 Bücher gelesen, aber noch nicht ein einziges Mal in die Bibel reingeguckt. Damals, so schreibt man, waren von den 900 Theologen vielleicht 9 da, von denen man annehmen konnte, dass sie gottesfürchtig waren. Ihr seht also, wie eine Erweckung sehr, sehr schnell verflachen kann. In der zweiten, dritten Generation ist da nicht mehr viel von übrig. Aber dann spielte ein ehemaliger Kinderfreund eine Rolle in seinem Leben mit Namen Beta, so hieß er mit Vornamen. Er war ein abgefallener Christ, der in jungen Jahren sich mal irgendwie bekehrt hatte, vielleicht auch mal seine Hand erhoben hatte. Das war damals auch noch nicht üblich. Und als der Georg Müller dann in einer Kneipe war und man schreibt, 5 Liter Bier getrunken hatte, erkannte er diesen Beta aus jungen Jahren dann auch in der Kneipe und er frischte diese alte Freundschaft auf. Und das war ziemlich folgenschwer für den Georg. Nun, zunächst einmal planten sie eine Reise in die Schweiz mit einigen anderen Freunden. Und Georg wusste auch daraus, ein Geschäft zu machen. Er sagt, komm, ich übernehme hier alles. Ich werde die Pässe fälschen, denn die waren nicht vorhanden. Und ich werde das Geld verwalten. Verkauft nur alle eure Bücher und so weiter. Und dann finanzieren wir die Reise. Dann waren sie also 33 Tage unterwegs, unter anderem am Luzerner See. Und als sie zurückkamen, sagte Georg Müller, ganz beeindruckt von der schönen Natur, jetzt habe ich gelebt. Nun, was er nicht wusste, dass genau auf dieser Schweizer Reise der Beta sich still und heimlich bekehrt hat. Nicht durch Hand aufheben oder Unterschreiben eines Zettels, sondern er wurde in der Stille von der Sünde überführt, hat sein Leben dem Herrn übergeben, zunächst aber nicht so viel von geredet. Und als dann einige Monate später der Georg Müller den Beta fragte, hör mal, was machst du heute Abend, Samstagabend oder Freitagabend? Da sagte er ganz verschämt, ja, ich gehe in den Hauskreis von Bruder Wagner. Was macht ihr da? Ja, wir singen, wir beten und lesen die Bibel. Und er erwartete natürlich, dass der Georg Müller abwinken würde, aber das tat er nicht. Er wurde ganz neugierig, was sein Freund da Neues irgendwie sich ausgedacht hatte. Und er bestand darauf, mitzugehen. Dem Beter war das ganz unheimlich. Der kannte ja den Georg Müller in Kneipen und so weiter, da kannte er sich aus, wie man sich benimmt. Aber in einem kleinen Hausbibelkreis, was wird das geben? Ihr könnt das nachvollziehen, wenn ihr mal jemand eingeladen habt zu solch einem Hauskreis. Und tatsächlich, dort wurde ein Choral gesungen. Und dann kam es noch viel schlimmer. Der Prediger oder der Bruder, der da das Wort führte, der ging zum Beten auf die Knie. Nicht zu fassen. Zum ersten Mal sah Georg Müller jemanden kniend beten. Das hat ihn total umgeworfen. Dann las man in der Bibel. Und weil es damals verboten war, in Preußen außerhalb kirchlicher Räume zu predigen, wurde eine Predigt gelesen. So wurde das damals, war das üblich. Und genau diese Versammlung war der Anlass zur Bekehrung von Georg Müller. Stellt euch das mal vor. Knienes Gebet, gelesenes Wort Gottes und eine abgelesene Predigt. Gibt es etwas Langweiliges als so etwas? Aber wie wir heute Nachmittag gehört haben, dazu bekennt sich der Herr. Und dieses Wort Gottes hat sich so mächtig erwiesen. Georg Müller, das war jetzt auch nicht eine Sache von 60 Minuten. Er hat in der Woche darauf diesen Bruder Wagner mehrmals besucht, gesprochen. Der hat ihm die Bibel erklärt. Und dann sagte der Georg Müller am Abend zu dem Beter, alles, was wir auf unserer Reise in die Schweiz gesehen haben und alle früheren Vergnügungen sind nichts im Vergleich mit diesem Abend, den ich da erlebt habe. Also Gott hat es gefallen, durch diese schlichte, einfache Hausversammlung den Georg zu retten. Nun hat er natürlich neue Ziele und Wünsche. Er begann nun die Bibel zu lesen, verstand nicht allzu viel davon zunächst einmal, aber ihm war es auch klar, er wollte jetzt doch Missionar werden. Er wollte sein Theologiestudium beenden und dann richtete er sich aus, in die Mission zu gehen. Nun, sein Vater war ja alles andere als Missionar oder fromm und nach einigen Monaten machte er dann einen Besuch bei seinem Vater und hoffte dann, Verständnis zu finden für seine Missionsgedanken. Er sagte zu seinem Vater, ich bin gekommen, um deine Erlaubnis zu erhalten, die die deutsche Missionsgesellschaft haben möchte. Sein Vater schrie ihm seine Antwort entgegen, ich habe große Summen Geld für deine Ausbildung ausgegeben. Ich hoffe, dass ich meine letzten Tage bei dir in einem Pfarrhaus zubringen könnte. Und jetzt erzählst du mir, dass aus dieser Erwartung nichts wird. Ich kann dich nicht länger als meinen Sohn betrachten. Und dann fing der Vater an zu weinen. Ich bitte dich, es noch einmal zu überlegen. Aber Georg Müller war fest entschlossen, dann auch auf die Unterstützung seines Vaters zu verzichten. Aber war es Gottes Wille, dass er in die Mission ging? Natürlich stellte er sich die Frage auch. Und er meinte, das könnte man ganz gut erkennen, wenn er ein Glücksrad bedienen würde. Ich weiß gar nicht so richtig, was das ist. Hat irgendwas mit Losen oder so zu tun. Glücksrad, wie die ausgesehen haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er so im Gebet mit Gott abgemacht, wenn es einen Treffer gibt, also ein Los, das irgendwie, wie nennt man das, positiv ist oder was auch immer, dann sollte das ein Ja Gottes sein. Und wenn es eine Niete war, ja, dann wollte er zu Hause bleiben. Er zog natürlich einen Treffer und das war für ihn das Zeichen, dass Gott es wohl wollte, dass er in die Mission ginge. Nun mit dem Losziehen ist das ja so eine Sache, auch bei den Herrnhutern. Aber ich denke, dass Gott sehr oft auf unser Niveau herabsteigt in seiner Gnade. Das sollten wir also nicht nachmachen. Er wusste es nicht besser und Gott hat auf diesem Weg ihn da einfach ein Stückchen geführt. Dann hat er sich angemeldet bei der Berliner Missionsgesellschaft, aber die lehnte ihn ab, weil der Vater kein Ja zu seinem Weg hatte. Und dann nutzte er die Zeit, um Traktate zu teilen, Briefe zu schreiben. Und dann bekam er auch die erste Einladung, eine Predigt zu halten. Der eine oder andere war zum Glauben gekommen durch sein Zeugnis und auch irgendein Pfarrer hat ihn lieb gewonnen. Und der wollte Urlaub machen oder hatte keine Lust zu predigen. Er fragte ihn auf jeden Fall, würdest du am Sonntag mal in unserer Kirche predigen? Du hast ja jetzt dein Theologiestudium abgeschlossen. Und zum ersten Mal in seinem Leben sollte nun Georg Müller predigen. Was macht man dann? Nun, er besorgte sich irgendwoher eine Predigt, ich weiß nicht von wem. Er hat die dann eine Woche lang auswendig gelernt. Und er sollte zweimal predigen am Sonntag, um 8 Uhr in der Filialkirche, um 11 Uhr in der Stadt- oder Pfarrkirche. Und dann konnte er die Predigt zweimal halten, dann lohnte sich das wenigstens. Aber nachdem er dann seine Predigt aus dem Kopf dann ziemlich herzlos und ohne Anteilnahme abgespult hat, wurde er dann eingeladen, doch auch noch ein drittes Mal in derselben Kirche zu predigen. Und da war er natürlich in einer großen Verlegenheit, denn er konnte ja nicht zum dritten Mal den Leuten hier seinen Sermon da vorsetzen. Naja, was machte er da? Er hat in den letzten Tagen viel in die Bergpredigt gelesen, Matthäus 5. Und dann hat er sich entschlossen, im Vertrauen auf den Herrn, mit schweren Herzen, mit zitternden Knien, einige Worte aus der Bergpredigt zu lesen und darüber das zu sagen, was ihm irgendwie wichtig geworden ist. Und siehe da, die Leute hörten alle zu. Und alle waren gespannt und offensichtlich hatte Gott diese schlichte, einfache Predigt gesegnet. Das war für ihn das Zeichen, zum letzten Mal eine solche auswendig gelernte Predigt zu halten. Und ansonsten doch die Bibel zu studieren und einfach aus der Beschäftigung mit dem Wort Gottes heraus dann zu predigen. Ja, aber es blieb natürlich nicht nur bei solchen schönen Erlebnissen. Es kamen auch Probleme, es kamen Zweifel, es kamen sogar Rückfälle, sogar bis dahin, dass er mal wieder zum Alkohol griff. Auch mit dem Geld klappte das vorne und hinten noch nicht. Und er wusste nicht, wie er nun sein Dasein finanzieren sollte. Und dann tat er etwas, was heute ja nun auch manche machen, dass man irgendwelche fromm scheinenden und bekennenden Christen anschreibt. Er schrieb einer sehr reichen und angeblich sehr frommen und freigebigen Dame in Frankfurt am Main und bat sie um eine kleine Summe zur Unterstützung eines armen Verwandten und zur Abzahlung des Restes seiner Schulden von der Schweizer Reise her. Auch fügte er hinzu, wie er zur Erkenntnis des Heils gekommen sei. Aber die Antwort blieb aus. Naja, als dann keine Antwort kam, dann ist er dann wieder essen und trinken gegangen, auf Saufen gegangen und merkte auch irgendwie, dass etwas zwischen dem Herrn und ihm stand. Aber dann kam nachmittags ein Paket aus Frankfurt mit der gewünschten Summe, aber nicht von dieser Dame, sondern von irgendeinem anderen Herrn, der sich mit Namen gar nicht nannte, der aber erklärte, wie er zu seinem Brief gekommen war, auf irgendwelche Umstände. Und dann fügte er folgende Zeilen hinzu. Halten Sie fest an dem Glauben, welchen Gott Ihnen durch den Heiligen Geist geschenkt hat. Er ist der kostbarste Schatz in diesem Leben und schließt wahres Glück in sich. Suchen Sie nur durch Wachen und Beten, mehr und mehr frei zu werden von aller Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, von der auch der wahre Gläubige verstrickt werden kann, wenn er es am wenigsten erwartet. Lassen Sie es Ihr hauptsächliches Ziel sein, immer demütiger, treuer und stiller zu werden. Mögen wir nicht zu denen gehören, welche fortwährend sagen und schreiben, Herr, Herr, sondern die ihn tief im Herzen tragen. Das Christentum besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Es muss Leben in uns sein. Denn darum hat uns Gott zuerst geliebt, dass wir ihn wieder lieben und dass wir durch die Liebe Kraft erhalten, ihm treu zu sein und uns selbst, die Welt, Not und Tod zu überwinden. Möge sein Geist sie dazu stärken, dass sie ein rechter Bote seines Evangeliums werden. Unterschrift: Ein anbetender Verehrer des Heilandes Jesu Christi. Keine Namensnennung, sondern ein anbetender Verehrer des Heilandes Jesu Christi. Dieser Brief hat den Georg Müller unwahrscheinlich beeindruckt. Er wurde irgendwie überwältigt von der Gnade und Güte Gottes, der in seinem Zustand auf diesem Weg ihm nun diese Gabe mitgeteilt hatte. Und dann diese Zeilen, die ihn wirklich doch sehr tief ins Gewissen gesprochen haben, wirklich den Herrn vor Augen zu halten und dann auch ein anbetender Verehrer des Heilandes Jesu Christi zu sein. Welch ein schöner Vorsatz. Er begann dann also intensiver in der Bibel zu lesen. Man kann sagen, dass im Alter von 92, das hat er dann selbst bekannt, für jede Seite gewöhnlichen Lesestoffes habe er 10 Seiten Bibel gelesen. Also mit 92 Jahren, ich glaube, er wurde 93 Jahre alt, wenn er zurückschaut auf sein Leben, für jede Seite gewöhnlichen Lesestoffes 10 Seiten Bibel. Bruder Franzke, das wäre eine Geschichte, was Alexander Seibel, was lesen wir alle, was ziehen wir uns rein an Psychologie und okkultem Kram, pro Seite 10 Seiten Bibel. Das wäre gut. In den letzten 20 Jahren seines Lebens hat er pro Jahr 4 bis 5 Mal die Bibel aufmerksam gelesen. Das kann man von ihm lernen. Nun, wir sind noch nicht so weit, wir müssen noch ein bisschen ausharren. Mit 24 Jahren wurde er dann Judenmissionar in London, auch eine längere Geschichte, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und er versuchte da, Juden für den Herrn zu gewinnen. Und dann gab ihm ein Freund ein Buch, und das spielte auch eine große Rolle in seinem Leben. Ihr seid in der glücklichen Lage, diesen Mann kennenzulernen, dessen Buch er gelesen hat. Der ist euch nicht bekannt, Anthony Norris Groves. Einer der Väter der Brüderbewegung, aber das wusste damals noch keiner. Denn mit 20 Jahren war er ein sehr erfolgreicher Zahnarzt. Er hatte eine blühende Praxis. Sie lebten in einem wunderbaren, tollen Villa mit Dienern und was nicht alle, lebten in Saus und Braus. Dann kamen beide zum Glauben und ihm war klar, wenn ich mich bekehre, werde ich Missionar. Aber ihr war das überhaupt nicht klar. Sie war in einem schönen Haus, wurde versorgt, schönes Leben. Natürlich, sie war jetzt errettet, aber sie wollte um keinen Preis auf ihren Luxus verzichten. Naja, der Anthony hat nur für sie gebetet und gewartet. Aber sie haben zusammen die Bibel gelesen und sich mit dem Evangelium beschäftigt, mit dem Leben des Herrn. Und schließlich entdeckten sie, dass es doch richtig wäre, 10% ihres Einkommens doch dem Herrn zu geben. Das haben beide erkannt. Und dann ging diese Frau, ich glaube Maria hieß sie, und nahm den Zehnten, verteilte dieses Geld unter den Armen in der Umgebung und wurde dabei auf ganz andere Dinge gelenkt und gerichtet. Sie lasen weiter im Evangelium und kamen dann zum Entschluss, eigentlich sollte der Herr doch ein Viertel kriegen. 10% ist eigentlich ein bisschen wenig. Das alttestamentliche Prinzip haben wir nichts damit zu tun. Also ein Viertel wäre schon angemessen. Und die Frau begann mit großer Freude dann den vierten Teil ihrer monatlichen Einkünfte unter die Armen zu verteilen und gewann diese Arbeit inzwischen sehr lieb, merkte auch, wie hohl ihr eigenes Leben im Grunde ist. Sie lasen weiter und entschlossen sich, die Hälfte zu geben. Naja, ihr könnt die Geschichte zu Ende ahnen. Sie kamen dann schließlich dazu, ja, dem Herrn gehört alles, was wir haben. Wir müssen ihn fragen, was wir für uns gebrauchen dürfen. Alles andere gehört ihm. Und als sie beiden zu dieser Erkenntnis gekommen waren, da war für die Frau klar, dann kann ich auch Gott mein Leben nicht vorenthalten, dann gehen wir in die Mission. Dann haben sie alles aufgegeben, ist eine lange und interessante Geschichte. Damals meinte er noch, man müsste irgendwie doch eine theologische Ausbildung haben, wenigstens einen Schein, um in die Mission gehen zu können. Hat ein Fernstudium gemacht in Theologie. Und dann kam der Tag der Prüfung und er sollte dann abreisen, ich glaube nach Dublin, um dann da geprüft zu werden, dann sein Examen zu machen. Aber Gott in seiner großen Gnade sorgte dafür, dass genau in dieser Nacht vor der Abreise Diebe in sein Haus kamen und haben genau das wenige gesparte Geld für die Reise nach Dublin geklaut. Und als er es am nächsten Tag seiner Frau sagte, haben sie beide gejubelt, dass Gott ihnen das Problem auch weggenommen hat. Und dann wussten sie auf jeden Fall, dass der Herr wohl keine theologischen Papiere oder Bescheinigungen braucht, um ihm zu dienen. Und im Vertrauen auf ihn haben sie alles weggegeben und sind dann losgezogen und haben dann ein Büchlein hinterlassen. Christliche Hingabe, vor Jahren wurde das mal in Deutsch aufgelegt unter dem Titel Das Glück eines abhängigen Lebens. Hat kein Mensch gekauft und gelesen, haben sie hinterher verschleudert für eine Mark, weil sich keiner dafür interessierte. Und da hat er vorgestellt, wie biblische Prinzipien sind, der Hingabe, Umgang mit Geld und dergleichen weiter. Also vor seiner Ausreise nach Bagdad hat er dieses Büchlein hinterlassen. Das hatte Georg Müller gelesen und das hat ihn so tief beeindruckt, dass er beschloss, nach gleichen Grundsätzen zu leben. Aber noch zurück zu Groves und seiner Frau. Ich zitiere aus diesem schönen Buch. Als wir diese große Last des Besitzes erst einmal losgeworden waren, fühlten wir uns anders als zuvor. Wir hatten nun kein anderes Ziel mehr im Leben, als für den Herrn und die Kirche zu leben. Und dabei lebten wir tatsächlich für unsere lieben kleinen Kinder 10-mal so wirksam wie durch das Anhäufen verderblichen Goldes. An anderer Stelle sagt er einmal, Geld ist der todbringende Verderber des menschlichen Herzens. Das hat ein Mann aus einer tiefen Erfahrung heraus gesprochen. Nun, sie kamen dann nach Bagdad, nach Persien. Die Frau starb dort, aber sehr glücklich im Herrn. Und seine ganzen Erfahrungen kann man also in diesem Buch hier nachlesen, das einer seiner Söhne geschrieben hat, Anthony Groves, für 6 Mark statt 9,80 Mark, bitte ich euch ganz herzlich zu lesen. Ein sehr, sehr beschämendes, anspornendes Buch. Nun, das spielte also im Leben von Georg Müller eine ganz große Rolle. Und er selbst schreibt in sein Tagebuch zu dieser Zeit, nachdem er das Buch gelesen hatte, es war wie eine zweite Bekehrung. Anfang November 25 wurde ich an den Herrn Jesus gläubig. In den ersten 4 Jahren war es zum großen Teil in großer Schwachheit. Aber im Juli 1929 kam es bei mir zu einer vollkommenen und ganzen Übergabe meines Herzens. Ich übergab mich völlig dem Herrn. Ehre, Vergnügen, Geld, meine körperlichen Kräfte, meine geistigen Kräfte, alles wurde zu den Füßen des Herrn niedergelegt. Ich wurde ein großer Freund des Wortes Gottes. Ich fand mein Alles in Gott. Und dazu war der Anthony Groves ihm ein Vorbild und ein Wegweiser. Nun, er hatte jetzt den Wunsch, die Bibel zu studieren. Er erkannte dann einfach die wichtige Lehre von der ewigen Erwählung Gottes. Er bekam Heilsgewissheit. Er entdeckte im Neuen Testament, dass der Jesus wiederkommen würde zur Entrückung der Gemeinde. Das war damals auch nicht allen bekannt. Also keine Weltverbesserung, sondern warten auf den wiederkommenden Herrn. Er entschloss, keine Ehre in der Welt zu suchen, sondern so zu leben wie der Jesus selbst, arm, niedrig und gering. Und das wird jedem geschehen, sicherlich, der sich mit dem Leben, mit der Biografie unseres Herrn Jesus beschäftigt. Wenn man ihn lieb gewinnt, hat man keinen anderen Wunsch, als so zu leben wie er. Und Johannes sagt, wenn wir uns nach seinem Namen nennen, dann sind wir schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also sein Leben ist absoluter Maßstab auch für unser Leben. Wenn wir uns Christen nennen, bitte, dann sollten wir uns danach ausstrecken, so zu leben, wie er in allen Lebensbereichen. Nun, dass wir alle da leider weit im Abstand hinterherhinken, ist uns ganz klar, aber das sollte unser Vorbild sein und bleiben. Nun, mit seinen neuen Grundsätzen kam er bei der Jugendmission gar nicht so an. Er wollte auf sein Gehalt verzichten und so weiter und frei sein, dem Herrn zu dienen. Und die sagten ihm aber bei aller Achtung vor seinen Überzeugungen, das wäre nicht üblich in ihrer Gesellschaft. Und wenn er nicht bereit wäre, den üblichen Statuten zu entsprechen, dann möge er doch sich einen anderen Weg aussuchen. Er könne jederzeit wiederkommen, wenn er sich den Gepflogenheiten der Mission irgendwie ergeben würde. Das tat er dann nicht, sondern er trat aus. Dann beschäftigte er sich auch mit der Taufe und durch eine Schwester, auch eine interessante Geschichte, die spare ich mir hier, aber wurde er dann auch angeregt und genötigt, über die Taufe nachzudenken, die Bibel zu studieren. Und er kam dann auch zur Überzeugung, dass er nicht getauft sei, seine Kinderbesprengung konnte er nicht aus Taufe sehen, hat sich dann taufen lassen. Und dann wurde er so langsam in den kommenden Monaten eingeladen, hier und da zu predigen und wurde dann Prediger einer Baptistengemeinde, die aus 18 Personen bestand. Und in dieser Zeit, er war inzwischen 25 Jahre alt, hat er dann wieder neue Erkenntnisse aus dem Studium des Wortes Gottes gewonnen. Und das hatte ihm keiner irgendwie vorher gezeigt. Groß hatte ihm einige Anregungen gegeben, aber sie beschlossen dann jeden Sonntag zusammenkommen zum Brechen des Brotes. Das ist ihnen wichtig, denn sie lasen es in der Apostelgeschichte, dass es bei den ersten Christen wohl so üblich war. Also Gott die Ehre geben, ich denke, wir haben das in einem vergessenen Vortrag, ist eigentlich der erste Auftrag in unserem Leben, nicht unbedingt die Evangelisation. Dann entdeckte er auch das Geheimnis des Leibes Christi, auch die Gaben, die der Geist Gottes gegeben hat, Römer 12, 1. Korinther 12 und 14, Epheser 4, und dass man Raum geben sollte für einen biblisch-charismatischen Gottesdienst, wo also die Charismen, die Gaben, die Gott gegeben haben, frei zur Ausübung kommen konnten. Und das war damals eine Sensation. Da müsste man lange drüber sprechen und nachdenken. Er entschied sich, kein festes Gehalt zu bekommen. Das hat man in der kleinen Gemeinde gerne gewährt. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass die Kirchenstühle abgeschafft wurden. Stellt euch vor, damals war es üblich, das Gehalt des Pfarrers zu finanzieren, dadurch, dass man die Kirchenstühle vermietete. Die ersten Reihen, da saßen ja immer die vornehmen, besonderen Leute. Die mussten dann aber entsprechend zahlen für den Stuhl. Deswegen durften sie dann auch sitzen. Und das war ihm also ein Gräuel. Das hatte man abgeschafft. Und er entschloss sich, mit keinem Menschen über finanzielle Bedürfnisse zu reden. Und er schreibt dazu in seinem Tagebuch, dazu gehörte mehr Gnade, als mein festes Gehalt aufzugeben. Festes Gehalt aufgeben, das kann man ja mit dem Hintergedanken, naja, das kann man publizieren, ich bin jetzt allein von Gott abhängig, aber doch irgendwie deutlich machen, was wir so brauchen jeden Monat, wie viel Unkosten wir haben. Und natürlich, wir sagen das alles nur dem Herrn und beten auch dafür, dass das Geld zusammenkommt. Aber er wusste, dazu gehört mehr Gnade, als mein festes Gehalt aufzugeben, mit keinem Menschen über finanzielle Bedürfnisse zu reden. Das hat er sein Leben lang durchgehalten. Er hat nie irgendjemand angesprochen auf eine finanzielle Unterstützung, sondern er wollte das von dem Herrn erbitten und auch erwarten. Er heiratete dann die Schwester von Anthony Groves, Maria, die wurde ihm dann eine ganz wertvolle Gehilfin, da werden wir noch von hören. Sie haben dann entschlossen, alles zu verkaufen, was sie hatten, alles verschenkt und in freiwilliger Armut zu leben. Sie haben dann ein Gebetsleben begonnen, das damit endete, dass sie am Ende ihres Lebens oder seines Lebens, sie ist früher heimgegangen wie er, 50.000 konkrete Gebetserhörungen erlebt haben. Georg Müller hat peinlich genau Tagebuch geführt, nicht um sich ein Denkmal zu schaffen, sondern um nachzuweisen, dass man Gott vertrauen kann. Und er hat jede Gebetserhörung aufgeschrieben. Jedes Anliegen und jede Gebetserhörung. Am Ende seines Lebens sagte er, ich bete so lange, bis Gott meine Gebete hört. Ich habe 52 Jahre für zwei Leute gebetet, die sind bis jetzt noch nicht bekehrt, aber ich bin gewiss, sie werden auch zum Glauben kommen. 52 Jahre. Dann versprachen sie einander, bei ihrer Eheschließung keine Schulden zu machen. Ich sage das nicht, um euch hier zu beschämen. Ich sage auch nicht, dass man es nachmachen muss, aber ich empfehle es sehr. Und sie schrieben damals, oder sie entschlossen sich, lieber zu verhungern, als etwas zu kaufen, was sie nicht bar bezahlen konnten. Also sie wollten ganz abhängig vom Herrn sein und seine Führung erleben. Also ich muss mich schämen, wenn ich so etwas hier vorlese, wenn ich an manches denke, was ich kaufe, ohne es bar bezahlen zu können. Aber das sollten wir von ihm lernen. Keine Schulden machen. Dann ein weiterer Grundsatz. Anvertraute Spenden sind unantastbar. Heiliges Geld. Da hat er drüber gewacht. Niemals auch nur einen Cent von dem, was mir andere anvertrauen, für mich oder in meine Kasse, sondern das gehört allein dem Herrn. Das war in seiner ersten Zeit etwas krampfhaft. Das auch war recht lustig. Man kann das in der Biografie hier nachlesen. Was einige Müllers fanatische Grundsätze bezüglich der Annahme von Geld nennen würden, führte manchmal zu komischen Situationen. Im März 1931 wurde er, während er zum Predigen eingeladen war, den Sonntag da und da zu verbringen. Bei solch einer Gelegenheit war er sehr zurückhaltend, Gaben anzunehmen, weil er ängstlich besorgt war, nicht den Eindruck zu erwecken, er predige für Geld. Nach einer Predigt gab ihm ein Gemeindeglied Geld in Papier eingewickelt, aber Müller nahm es nicht an. Die Menschen lassen sich aber nicht so schnell entmutigen. Dieser entschlossene Gläubige steckte das Geld mit Gewalt in Müllers Tasche und rannte weg. Ein anderer Herr aus Tschad zwang ihn, eine Goldmünze anzunehmen, aber erst nach einer Rauferei. Nicht, wir würden alle uns heimlich die Hände reiben, wenn wir uns eine Goldmünze in die Tasche schieben würden. Aber er ist geflohen, weil er Angst hatte, dass das Geld irgendwie seinen Dienst beeinflussen würde. Ist das nicht beschämend für uns alle, die wir dem Herrn dienen? Noch predigen, spielt nicht das Geld, der Kollekt im Hinterkopf doch eine Rolle? Wenn wir überlegen, welche Einladung nehmen wir an und welche nicht. Hier ist ein Mann, der davon völlig frei war. Und deswegen war sein Dienst auch sehr kraftvoll. Jetzt machen wir einen Sprung nach Bristol. Dort war ein Freund von ihm, Henry Craig, inzwischen war er 27 Jahre alt, der bat um Hilfe. Da war eine kleine Weckung. Einige waren zum Glauben gekommen, auch eine Baptistengemeinde. Er zog da mit seiner jungen Frau um. Und dieser Craig war ein begabter und beliebter Evangelist und Prediger. Georg Müller war es damals noch nicht. Und so kam er dort in eine Schule der Demut. Ihr kennt ja alle die berühmte Geschichte von Leonard Bernstein, der gefragt wurde, der berühmte Dirigent und Geiger, welches ist das schwerste Instrument in einem Orchester? Antwort, die zweite Geige. Das musste er hier lernen. In dieser kleinen Gemeinde die zweite Geige zu spielen, das war für ihn sehr wichtig. Und dort entstand diese Bethesda-Gemeinde, die hinterher sehr berühmt wurde. Man begann mit 7 Geschwistern, ohne Satzungen, mit dem Entschluss, nur dem Licht des Wortes zu folgen. So hat man das damals ausgedrückt. Also keine Gemeinderegel, sondern wir wollen das tun, was wir durch Gottes Wort erkennen im Neuen Testament, was der Herr über seine Gemeinde gesagt hat. Und dem wollten sie folgen. 3 Jahre später waren es 257 Glieder in dieser Gemeinde, die also recht schnell gewachsen ist. 1935, wieder 3 Jahre später, und da sehen wir wieder, welchen Einfluss Biografien haben können, hatte er die Biografie von August Hermann Franke gelesen, diese Waisenhäuser in Halle. Und das hat ihn so beeindruckt, dass sein Herz irgendwie gewonnen wurde für diese Arbeit, und er fragte sich, ob der Herr von ihm vielleicht wünsche, eine ähnliche Arbeit zu beginnen. Er las auch noch eine zweite Biografie, die über Whitfield. Von Benedikt Peters war das nicht die, aber die haben wir hier. Und ich hoffe, ihr habt die alle schon gelesen. Das ist ja eine ganz unwahrscheinlich wertvolle Biografie. Werde Benedikt lebenslang dankbar sein für dieses Lebensbild. Das ist also ganz gewaltig. Und das hat den Georg Müller sehr, sehr geprägt. Franke in Bezug auf seinen Glauben, Waisenkinder, Whitfield in Bezug auf Bibelstudium, Gebet und Predigt. Und dann hat er sich entschlossen, sein Glaubenswerk in Bristol zu beginnen. Und das werde ich jetzt mal vorlesen. Das sind ein paar Zeilen, aber die sind sehr wichtig und wertvoll. Bitte versucht mal zuzuhören. Altes Deutsch, aber macht ja nichts. Ich hielt mich verbunden, so schreibt in ein Tagebuch, der Diener der Gemeinde Christi zu sein, in den besonderen Punkten, worin ich Gnade empfangen hatte, nämlich darin, Gott bei seinem Wort zu nehmen und mich darauf zu verlassen. Alle Betrübnisse meiner Seele, die daraus entsprangen, dass so viele Gläubige, mit denen ich bekannt geworden war, im Gemüt gedrückt und unruhig waren oder Schuld auf ihr Gewissen luden aus Mangel an Vertrauen auf Gott, wurden Mittel in Gottes Hand, um in mir das Verlangen zu wecken, der ganzen Gemeinde Gottes und der Welt den Tatbeweis zu liefern, dass Gott nicht im Geringsten verändert sei. Dies schien mir aber am besten zu geschehen durch die Errichtung eines Waisenhauses. Es musste etwas sein, das man auch mit natürlichem Auge sehen konnte. Wenn nun ein armer Mann bloß durch Gebet und Glauben, ohne einen einzigen Menschen darum anzusprechen, die Mittel erhielte, ein Waisenhaus zu gründen, so würde das etwas sein, was unter Gottes Segen dazu dienen könnte, den Glauben der Kinder Gottes zu stärken, würde aber auch dem Gewissen der Umgekehrten die Wirklichkeit der Dinge Gottes bezeugen. Dies war der hauptsächliche Grund, weshalb ich ein Waisenhaus errichten wollte. Ich begehrte aber auch von Herzen von Gott gebraucht zu werden, um arme Kinder, welche beider Eltern beraubt waren, leiblich zu versorgen und ihnen für dieses Leben in jeder Hinsicht gut zu erweisen. Besonders verlangte mich danach, auch die lieben Waisen in die Furcht Gottes erziehen zu helfen. Dennoch war und ist der wichtigste Zweck die Verherrlichung Gottes. Also er hat dieses Waisenhaus gegründet, um der Christenheit, die nicht mehr Gottes Verheißung vertraute, und der ungläubigen Welt einen sichtbaren Beweis zu liefern, dass man Gott heute auch noch vertrauen kann. Das müssen wir uns gut merken. Natürlich, die armen Kinder lagen ihm am Herzen, aber der erste Grund, die Verherrlichung Gottes und die Geschwister, die Christen, die müde geworden waren, zu ermutigen. In den nächsten 35 Jahren entstanden 5 riesige Waisenhäuser, in denen 2000 Kinder Platz hatten, plus Helfer. Alle Helfer kamen auf das Gebet von Georg Müller und seiner Frau. Alle verzichteten auf ein regelmäßiges Gehalt, wollten nur im Glauben leben, waren bereit, alle ihre Besitztümer dieser Arbeit dem Werk des Herrn zur Verfügung zu stellen, um auch Gebetserhörungen zu erleben. Dann möchte ich euch ein paar Erfahrungen im Umgang mit Geld wiedergeben, die ich für sehr wichtig halte für unsere Zeit. Natürlich, es gibt manche schöne Geschichten zu erzählen, die sind ja auch bekannt, wie Georg Müller einmal dann seine 2000 Waisenkinder morgens versammelte. Der Tisch war gedeckt, aber es war nichts auf den Tellern. Die waren total ausgebrannt, er hatte gebetet, aber nichts war da. Und trotzdem entschloss er sich zu danken im Vertrauen, dass der Herr irgendwie helfen würde. Er hatte kaum Amen gesagt, da klopfte es an der Tür. Und ein Bäcker kam mit einer Riesenladung Brot und sagte, ich habe um zwei Uhr wurde ich wach und konnte nicht wieder einschlafen. Gott hat es mir aufs Herz gelegt, Brot zu backen für die Waisenhäuser. Ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Nun, die haben natürlich Danke und Amen gesagt. Der Bäcker hatte seine Brote kaum abgeladen. Da kam der Nächste an, der Milchmann. Sein Wagen war beladen mit Milchkannen. Aber eine Achse war gebrochen. Er fragte Georg Müller, ob sie vielleicht so lieb wären und ihm die ganze Milch vom Wagen lagen würden. Sie könnten gerne gebrauchen. Er müsste erstmal seinen Wagen reparieren. Er könnte die ganzen Kannen auf dem Wagen nicht gebrauchen. Nun, auch da hat man Danke gesagt und Amen gesagt. Und das ist eine von tausenden Gebetserhörungen, wie Gott zur rechten Zeit dort die Werk unterstützt hat, seine Verheißungen wahrgemacht hat. Und davon könnte man viel erzählen, von den 150 Fasanen, die einer brachte, damit sie mal ein bisschen Fleisch in der Suppe hatten. Gibt es also die tollsten Geschichten. Aber mir scheint für uns heute einige Dinge wichtig zu sein im Umgang mit Geld. Während einer Periode großer Verlegenheit erhielt Georg Müller ein versiegeltes Geldpaket. Er wusste, von wem es kam, nämlich dass die Absenderin eine Frau war, die in Schulden steckte und ihre Gläubiger nicht bezahlte. Es war also klar, dass dieses Geld ihr nicht gehörte und sie es folglich nicht verschenken konnte. Ohne das Paket zu öffnen, schickte er es zurück. Und das zu einer Zeit, wo nicht viel in der Kasse war, um auch nur die Ausgaben des laufenden Tages zu decken. Das finde ich ganz beeindruckend. Geld, das als Ertrag eines musikalischen Abends zugunsten der Waisenkinder eingesandt wurde, schlug er höflich aus. Er zweifelte nicht an der freundlichen Absicht derer, die die Sache ins Werk gesetzt hatten, aber er fühlte, dass das Geld für das Werk Gottes nicht auf diese Weise gewonnen werden sollte. Benefizveranstaltungen, Fußballspiel für die und die Sache, Konzert für die und die Geschichte, bei uns heute üblich. Auch hier wollte Georg Müller das nicht anderen aufdrücken, so müsst ihr es machen, aber er war nicht frei, auf diese Weise das Werk Gottes gefördert zu sehen. Ja, dann gibt es noch so ein paar schöne Geschichten, wie er dann auch Geld abgewiesen hat, das man bestimmt hatte für seine Rente. Ich habe leider die Geschichte hier vergessen mitzunehmen. Auch das Geld hat er zurückgegeben. Er sagte, er hätte in seinem Leben, in seinem Dienst Gott vertraut. Er wollte auch für seine Rente Gott vertrauen und wäre nicht bereit, Geld anzunehmen, das man als Fonds für eine spätere Rente anlegen wollte. Er schickte also das Geld zurück, allerdings mit dem Ergebnis, dass der Geber das Doppelte schickte für die täglichen Bedürfnisse, die da nötig waren. Eine letzte schöne Geschichte zu diesem Thema. Im Mai 1942 erhielt er eine goldene Uhr und Kette, die ein kurzes Briefchen begleitete. Sein Inhalt zeigt uns, wie viel mehr wir für Gott tun könnten, wenn wir unsere künstlichen und eingebildeten Bedürfnisse etwas einschränken. Der Geber schrieb, es kommt ein sehr schöner Spruch, es war eine goldene Uhr, kostbare Uhr und Kette. Der Geber schrieb, ein Pilger braucht nicht eine Uhr wie diese, um glücklich zu sein. Eine geringe wird genügen, um ihm zu zeigen, wie schnell die Zeit dahin fliegt und wie schnell er dem Kanaan entgegeneilt, wo es keine Zeit mehr gibt. So können Sie damit tun, was Sie gut dünkt. Es ist die letzte Reliquie irdischer Eitelkeit. Möge ich, solange ich im Leibe walle, vor allem Götzendienst bewahrt bleiben. Ist das nicht großartig? Ja, das sind so ein paar Geschichten aus seinem Umgang mit Geld und Geben. Etwas zu seiner Ehe. Es ist unheimlich bewegend zu lesen, wie er seine Ehe führte und wie er auch mit seiner Frau umging. Er schrieb eines Tages in sein Tagebuch: Diesen Morgen entehrte ich den Herrn durch Reizbarkeit gegen meine liebe Frau. Und zwar unmittelbar danach, nachdem ich von den Knien aufgestanden war und Gott gedankt hatte, dass er mir eine solche Frau gegeben hatte. Kennt ihr sowas? Da hat man stille Zeit gemacht und gebetet. Und er schreibt, diesen Morgen entehrte ich den Herrn durch Reizbarkeit gegen meine liebe Frau. Diese Reizbarkeit, eine Folge seines körperlichen Zustandes, war ihm sonst von Natur aus fremd und hatte etwas von einer satanischen Anfechtung. Dann schreibt er weiter in sein Tagebuch, O Herr, behüte deinen Knecht in Gnaden vor offener Entehrung deines Namens. Lieber nimm ich bald heim zu dir. Wer von uns wagt, das nachzubeten? Herr, behüte mich vor offener Entehrung deines Namens. Lieber nimm ich bald heim zu dir. Und das war seine Haltung zum Herrn. In diesem Buch kann man dann schön nachlesen, wie er seine Zeit mit seiner Frau gestaltete. Er schreibt selbst darüber, jedes Jahr wurde unser Glück größer und größer. Nie habe ich meine geliebte Frau irgendwo in Bristol unerwartet getroffen, ohne mich darüber zu freuen, als ich sie sah. Auch in den Waisenhäusern sah ich sie nie, ohne dass mein Herz glücklich darüber wurde. Täglich, wenn wir uns in unserem Anzeigezimmer im Waisenhaus trafen, um unsere Hände vor dem Mittag- oder Abendessen zu waschen, freute ich mich, sie zu sehen. Und ihr ging es genauso. Tausendmal sagte ich ihr, mein Schatz, solange du meine Frau bist, habe ich mich immer gefreut, bei dir zu sein. Außerdem verbrachte ich nach dem Mittagessen 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit ihr in ihrem Zimmer im Waisenhaus. Wir saßen auf der Couch, die uns die Liebe eines christlichen Bruders zusammen mit einem bequemen Sessel hatte zukommen lassen. Ich wusste, dass es gut für sie war, wenn ihr kostbarer und aktiver Verstand und ihre Hände Ruhe bekamen. Und ich wusste gut, dass nichts daraus würde, wenn ihr Ehemann nicht an ihrer Seite war. Können wir uns hinter die Ohren schreiben. Ich genoss diese kostbaren Augenblicke mit meiner geliebten Frau. Dort saßen wir dicht nebeneinander. Ihre Hand lag stets in der meinen. Wir tauschten einige liebliche Worte oder schwiegen. Aber immer waren wir sehr glücklich im Herrn und miteinander. Einerlei, ob wir sprachen oder still waren. Unser Glücklichsein in Gott oder miteinander war unbeschreiblich. Wir hatten nicht nur einige glückliche Tage in jedem Jahr, nicht einen glücklichen Monat, sondern wir hatten 12 Monate des Glücks im Jahr und das Jahr ein Jahr aus. Seht, sehr oft sagte ich, mein Schatz, glaubst du, dass es ein Ehepaar in Bristol oder sogar in der ganzen Welt gibt, das glücklicher ist als wir? Müller glaubte, dass eines der größten Geheimnisse ihres Eheglücks darin lag, dass sie neben ihren persönlichen Gebeten und den Gebeten der Familie oft gemeinsam die Hände falteten. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, welch eine Arbeitslast auf Georg Müller lag. Er schreibt dann, viele Jahre hatten meine wunderbare Frau und ich so nach dem Familiengebet am Morgen eine kurze Gebetszeit zusammen, wo die wichtigsten Gebetsanliegen für diesen Tag vor Gott gebracht wurden. Wenn starke Prüfungen länger bestanden, wenn irgendeine Not besonders groß war, beteten wir nach dem Mittagessen wieder zusammen, wenn ich in ihr Zimmer kam und in Zeiten ganz außergewöhnlichen Schwierigkeiten oder Nöten, wo es manchmal noch ein oder zweimal am Nachmittag wiederholt. Und am Abend, während der letzten Stunde unseres Aufenthalts im Waisenhaus, empfanden wir das selbstverständlich, dass diese Stunde dem Gebet gehört, obwohl wir beide sehr viel Arbeit hatten. Meine geliebte Frau kam dann in mein Zimmer und Bitten und Fürbitten gemischt mit Danksagung dauert im Allgemeinen 40 Minuten, 50 Minuten, manchmal die ganze Stunde. Während dieser Zeiten brachten wir wohl 50 und mehr verschiedene Dinge, Menschen oder Umstände vor Gott. Das hatte Georg Müller gelernt. Je mehr Arbeit ist, desto mehr müssen wir beten. Und das hat er dann auch mit seiner Frau bis an ihr Lebensende durchgezogen. Liebe Brüder, ich sage das erst einmal zu mir, ganz persönlich und zu uns allen, die wir dem Herrn dienen wollen. Wie sieht das aus mit unserem persönlichen Gebet, aber auch mit dem Gebet mit unserer Ehefrau? Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, die ich gemacht habe, dass man in den ersten Wochen und Monaten nach der Eheschließung jeden Tag zusammen betet. Dann machen wir uns einmal in der Woche. Dann können vielleicht sogar mehrere Wochen vergehen, bis man gemeinsam wieder auf den Knien geht und liegt. Und da muss Gott Schwierigkeiten, Nöte schicken, dass man wieder lernt, gemeinsam zu beten. Und wie gut ist das, wenn wir uns das angewöhnen, regelmäßig mit unserer Ehefrau gemeinsam auf die Knie zu gehen, zu beten und dass beide ihre Anliegen vor Gott aussprechen können. Das war eigentlich die Grundlage für diese sehr harmonische und glückliche Ehe. Die Frau von Georg Müller, die Maria, hatte 2 Jahre vor ihrem Tod auf einen Zettel geschrieben und dann versteckt. Der wurde dann nach ihrem Heimgang gefunden. Sollte es dem Herrn gefallen, Mary Müller plötzlich wegzunehmen, so möge doch keines der teuren Überlebenden denken, das geschehe zum Gericht für die Hinwegeilende oder die Zurückbleibenden. Sie hat oft, wenn sie das Herrn näher spürte, gedacht, wie köstlich es wäre, gerade jetzt abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Nur der Gedanke, welch ein Schlag es für den Gatten und die Tochter wäre, hat das Sehnen gebändigt, aus der Vergänglichkeit zum Herrn zu entfliehen. Süßer Heiland, dein Wille soll auch darin geschehen, wie in allem und nicht der ihre oder der meine. Es ist eine Frömmigkeit, die uns ein bisschen fern ist heute. Wie köstlich wäre es, jetzt abzuscheiden, bei dem Herrn zu sein. Kann das einer von uns nachsprechen? Bei der vielen Arbeit, bei den vielen Gebetserhörungen, bei diesem Bekanntheitsgrad, nur den einen Wunsch zu haben, beim Herrn zu sein. Ich glaube, das kann man nur, wenn man täglich mit dem Herrn lebt, die Bibel liest und diesen Mann, der uns vorgestellt wird in Evangelien, so lieb gewonnen hat, dass man keinen anderen Wunsch hat, als in seiner Nähe, in seiner Gemeinschaft zu sein. Diese Worte waren für Georg Müller ihr letztes Vermächtnis, das ihn mächtig tröstete. Sie hat nur eine Tochter. Da vergingen 2 Jahre, dann hat Georg Müller noch einmal geheiratet. Er war jetzt 65 Jahre alt oder 70 Jahre alt, ich weiß nicht ganz genau. Und dann begann der letzte Teil seines Dienstes, nämlich die äußere Mission. Bis dahin hatte er kaum Zeit zu reisen, aber in den folgenden Jahren, die ihm blieben, ich glaube es waren 17 Jahre, hat er dann 62 Länder der Welt bereist, etwa 5.000 bis 6.000 Amtssprachen gehalten, etwa 3 Millionen Zuhörer gehabt. Ihm ging es darum, ein klares, schlichtes, einfaches biblisches Evangelium zu predigen. Zweitens, die Gewissheit des Heils, das war ihm sehr wichtig geworden, allen Gläubigen deutlich zu machen, sie anzuleiten zum Bibelstudium. Viertens, die brüderliche Liebe untereinander zu fördern. bei all den Trennungen und Spaltungen. Fünftens, Glauben an die Verheißung Gottes zu wecken. Sechstens, Trennung von der Welt und eine himmlische Gesinnung zu bewirken. Und siebtens, die Wiederkunft des Herrn Jesus zur Entrückung den Gläubigen lieb und wichtig zu machen. An seinem Lebensende konnte er bekennen, 200 Mal die Bibel von vorn bis hinten durchgelesen zu haben. Er hatte 10.024 Kinder aufgenommen in seine Waisenhäuser. Er hatte 81.501 Kinder in Schulen unterrichtet, seine Mitarbeiter. Er hatte 1.989.266 Bibeln und Bibelteile verschickt. Er hat also genau Buch geführt. Er war ein guter Haushalter. 115 Missionare im Ausland unterstützt, darunter Hudson Taylor. Ist ganz bewegend, wie in ganz wichtigen Situationen Hudson Taylor und ich glaube auch Charles Studd eine Gabe von Georg Müller bekamen. Etwa, ich weiß nicht, wie man das umrechnen kann, damals waren es 50 Millionen englische Pfund, die haben heute bestimmt einen Wert von 200 bis 300 Millionen D-Mark, sind durch seine Hand gegangen, haben Gläubige ihm anvertraut, die er weitergegeben hat. Die Gemeinde war auf 1200 Gemeindeglieder gewachsen, allerdings in 4 Gemeinden. Man hat sich dann also aufgeteilt. Aus dieser Gemeinde sind 60 Missionare in aller Welt hinausgegangen. Und als er starb, Georg Müller starb, gab es ein Riesenbegräbnis. Hunderte von Kutschen, Glocken läuten, 7000 Leute strömen zum Grab. Alle Zeitungen berichten, da hat er ein Vermögen hinterlassen, ein Privatvermögen von etwa 300 bis 500 D-Mark. In dem letzten von ihm herausgegebenen Jahresbericht stellt er fest, der Hauptzweck, den ich mit diesem Werk Waisenhaus im Auge hatte, ist zu zeigen, dass im 19. Jahrhundert Gott noch der lebendige Gott ist, dass er jetzt noch so gut wie vor fast 2000 Jahren auf die Gebete seiner Kinder hört und denen hilft, die ihm vertrauen. Damit käme ich zum Schluss. Als ihn jemand um das Geheimnis seines Lebens, seines Glaubens fragte, antwortete er, es gab einen Tag, an dem ich starb, gänzlich starb. Er bückte sich dabei immer tiefer und fuhr fort, ich starb Georg Müller, seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack, seinem Willen. Ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit der Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. Das war das Geheimnis seines Lebens. Damit möchte ich schließen. Und ich denke, dass wir vor allem das von Georg Müller lernen können. Sich selbst, seinen Wünschen, auch dem Geschmack, dem Beifall und Kritik der Welt und auch der Gläubigen zu sterben, nur eins zu wollen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Amen.